Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke.
Heute keine Angst vor der Endoskopie. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Lieblingspodcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Ja, und wir sind immer noch in der Serie der Untersuchungsmethoden und in Folge 3 kümmern wir uns heute um die Vorbereitung zur Endoskopie, zur Magen- und Darmspiegelung. Ja, und was da alles passiert, was ich so beachten muss, wie das da so ist mit diesem Abführmittel und worauf ich so achten muss im Vorfeld und auch während der Untersuchung, das klären wir heute. Und dafür habe ich natürlich wieder einen Gast. Sie ist Fachschwester für Endoskopie bei den DRK-Kliniken Berlin-Köpenick und ihr Name ist Katja Schnell. Ja, und sie wird uns heute richtig aufklären, worauf wir achten müssen. Und deswegen sage ich einfach mal, los geht's. Frau Schnell-Petrowski, ich freue mich sehr, dass ich Sie heute bei Rezeptfrei begrüßen darf und ein fröhliches Hallo.
Ja, hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
Genau. Und wir reden heute über die Endoskopie, Magen- oder Darmspiegelung.
Genau. Genau, das ist mein Thema.
Super. Was passiert da? Wenn ich jetzt einen Termin habe zur Endoskopie, ich komm zu Ihnen, wie geht's los? Was muss ich machen?
Also als erstes kommt es natürlich darauf an, zu welcher Untersuchung man kommen möchte. Also wir machen ja Darm- und Magenspiegelung und natürlich noch andere Sachen.
Ja.
Und für die Darmspiegelung muss man natürlich besonders vorbereitet sein. Für die Magenspiegelung reicht in der Regel 6 Stunden vorher nüchtern zu sein. Und ja, je nach Indikation wird dann die Vorbereitung getroffen. Für die Darmspiegelung müssen die Patienten 14 Tage vorher ein Vorgespräch bekommen, wo alle anamnestischen Fragen, Medikamente abgefragt werden. Und dann bekommen die Patienten ihr Abführmittel.
Das ist dieses ekelhaft süße Zeug, was man trinken muss?
Naja, süß. Es ist eher salzig,
glaube ich. Ach so, ich fand es immer süß, okay. Aber
ja, nein, süß. Also es gibt ja verschiedene Abführmittel.
Ah, okay.
Und man versucht irgendwie immer diesen salzigen Geschmack irgendwie loszuwerden. Aber so richtig gelingt es nicht. Man hat verschiedene Mittel. Entweder sind die ganz süß oder tatsächlich auch mit Fruchtgeschmack.
Ja, genau. Irgendwie sowas sollte das sein.
Genau. Aber ich glaube, dieser salzige Geschmack geht nicht so ganz weg immer.
Okay. Und das trinke ich dann einen Tag vorher oder?
Genau. Am Vortag wird die erste Portion, also wir haben zwei Dosis Abführmittel. Das heißt, am Vortag der Untersuchung wird die erste Portion aufgelöst im halben Liter Wasser nach Möglichkeit. Das wird langsam, aber doch bestimmt getrunken. Und dann ist es wichtig, dass viel Flüssigkeit dazu getrunken wird. Also man sollte versuchen, so 2,5 Liter, 3 Liter noch zusätzliche Spülflüssigkeit, klare Flüssigkeiten.
Kriege ich das denn mit nach Hause oder bin ich denn bei Ihnen jetzt schon im Krankenhaus selber? Oder?
Nein, genau, Sie kriegen das mit nach Hause, also Sie kriegen ja Ihren Termin zu der Untersuchung und dann kriegen Sie Ihr Abführmittel mit nach Hause und bekommen auch noch einen Einnahmeanleitungszettel dazu.
Ah, okay.
Also wir erklären es kurz, aber natürlich haben Sie noch eine Anleitung für zu Hause und können sich das in Ruhe durchlesen und möglichst auch nicht erst am Tag, wenn es ans Abführen geht, sondern schon ein bisschen vorher, weil es gilt auch darum, verschiedene Lebensmittel darf man auch schon eine Woche vorher nicht mehr essen.
Ach so, okay. Genau. Aber kommen wir jetzt mal nochmal zu dem Getränk, also ich soll so 2,5, 3 Liter trinken?
Genau, Spülflüssigkeit, ne? Also diese Lösung also ist Wasser, im halben Liter Wasser und Spülflüssigkeit kann sowas wie Wasser, Tee, Saftschorlen, klare Flüssigkeiten, sagen wir immer. Man kann auch so eine Brühe ohne Einlagen, also ohne Gemüsezeugs da drin.
Ach so, also nur diese
trinken, okay. Genau, im Grunde gesiebte Brühe, sagen wir mal. Ne?
Okay.
Das kann man trinken, damit auch mal noch ein bisschen was Warmes im Bauch ist, weil der Kreislauf ja manchmal auch so ein bisschen aber, runtergeht.
Ja, aber kein Kaffee oder kein Bier?
Nach Möglichkeit nicht.
Okay. Und also essen soll ich an dem Tag wahrscheinlich gar nichts mehr?
Und genau, also man kann am Vorabend noch ein leichtes Frühstück essen. Mhm. Ab Mittag sollte man dann vielleicht noch eine Brühe kann man noch trinken, aber dann ja. sollte man tatsächlich nichts mehr essen und trinken. Also trinken schon, ja. die Abfülllösung natürlich.
Ja, genau.
Und davon reichlich. Mhm. Aber essen tatsächlich nichts mehr, auch wenn man ja. denkt, ach naja, so ein kleines bisschen schadet nichts, es schadet doch was.
Ah, okay. Und
es sollte man.
Ja, also es geht halt alles dadurch. Und jetzt haben wir gerade gesagt, eine Woche vorher darf ich einiges nicht essen. Was darf ich denn?
Genau, ballaststoffhaltige Sachen, so Körner zum Beispiel, Müsli, so. Haferflocken, alles was dazugehört, auch Körnerbrot, eher so Weißbrot, was leicht verdaulich ist, Früchte, so wie Kiwis oder sowas. Mhm. Alles, wo Körner drin sind, sollte man möglichst vermeiden.
Warum ist das so? Also was macht da im Körper?
Die verbleiben im Körper, ne, Ballaststoffe, die so. Halt länger verbleiben im Gastrointestinaltrakt und dadurch kommen es zu Verstopfungen manchmal, ne? Also das Abführen wird dadurch ein bisschen schwerer. Okay. Und die verbleiben halt dadurch, dass sie länger im Darm verbleiben, werden sie können wir die halt dann nicht so richtig absaugen. Ne? Es sind ja meistens so stückige Sachen da, wie auch Schalen von Tomaten, Paprika.
Ach so, ja.
Auch sowas sollte nach Möglichkeit nicht mehr gegessen werden.
Also es verhindert die gute Sicht sozusagen.
Genau, da sehen wir dann nicht mehr so, also können wir den Darm nicht mehr ausreichend beurteilen. Ja. Und das ist dann sehr schade.
Ja, ja, klar, wenn man das schon macht.
Ja, genau.
Ja. Okay, und dann nehme ich das also einen Abend vorher. Kann ich denn überhaupt schlafen? Also wenn ich die ganze.
Ja? Ja, ja, also man fängt so einen frühen Nachmittag und Nachmittag an damit. Und ja, dann ist man sicherlich so ein bisschen beschäftigt. Man sollte auch dafür sorgen, bevor der Toilettenmarathon losgeht, dass die Toilette frei ist. Also
okay, ja.
Es gibt ja manche Patienten auch, die kommen, ach, ich bringe meinen Mann mit, wir machen das zusammen. Und dann gibt es nur eine Toilette, das sollte man sich gut überlegen.
Kann ich mir vorstellen.
Wenn der eine rauf muss und der andere auch, gleichzeitig ist nicht so gut. Also die Toilette sollte frei sein nach Möglichkeit. Und und am Tag der Untersuchung sollte man die zweite Portion auflösen, auch noch versuchen, 1,5 Liter, 2 Liter dazu zu trinken, damit der Rest, der noch im Darm über Nacht verblieben ist, gut ausgespült wird. Und wenn man das alles gut getrunken hat, kann man auch nachts schlafen.
Ah, okay.
Also meistens wird natürlich die Nacht nicht so lang, weil man soll ja auch je nach Termin, wenn der erste Termin schon um 8 Uhr ist, sollten die Leute schon um 4 Uhr anfangen, das zu trinken. Ach so, also es ist natürlich sehr früh. In dem Fall wird die Nacht dann nicht so lang sein.
Okay, naja, man ist meistens dann eher aufgeregt.
Ja,
dann kann
genau.
Man, dann
viele
kann
sind sehr aufgeregt.
Ja, ja, ne, genau. Okay, gut, dann habe ich das alles genommen und dann komme ich zu Ihnen. Mhm. Und dann?
Dann wird erstmal, und die Unterlagen, die haben wir normalerweise schon da, weil die Patienten ja schon zum Vorgespräch, also zum Aufklärungsgespräch da waren. Und dann wird nochmal kurz Platz genommen, manchmal entstehen halt im Krankenhaus manchmal ein paar Wartezeiten. Und in der Zeit nehmen wir aber oft auch schon die Patienten und bereiten die vor. Das heißt, die kommen zu uns in den Aufwachraum, werden da schon nochmal zu einem Toilettengang aufgefordert und dann werden sie auf die Trage oder Liege gelegt und bekommen einen Zugang, ziehen sich vorher natürlich noch eine Untersuchungshose an. Die hat so einen Schlitz hinten.
Ach so.
Das ist hat den Vorteil, man liegt halt nicht nackt da, ne? Also wir decken auch die Patienten zu. Das ist so ein bisschen, dass die Intimsphäre auch geschützt wird. Also die liegen nicht so wie in manchen Praxen, wo oft gebeten wird, nur ein Handtuch mitzunehmen. Was so rübergelegt wird, ist bei uns nicht. Also wir haben richtig schöne Untersuchungshosen in grün bei uns.
Schön.
Und die haben hinten so wie eine kleine Klappe. Die kann man mit so einem Klettverschluss auch schließen, wenn man doch nochmal zur Toilette muss.
Okay.
Und
das ist ja ganz praktisch. Es ist ja nicht ganz so schamvoll.
Genau, also im Grunde liegen die Patienten angezogen bei uns auf der Trage oder Liege. Und dann wird ein venöser Zugang gelegt. Die Anamnese wird schon mal erfragt, nochmal so Größe, Gewicht, wann das letzte Mal was gegessen, getrunken wurde. Mhm. Blutverdünner, also an Medikamenten werden nochmal erfragt, das ist wichtig. Mhm. Eventuell bekommen Patienten, die nämlich Blutverdünner einnehmen, auch noch eine Blutentnahme vorher.
Ah ja, okay.
Müssen dann natürlich noch warten, bis die Blutwerte da sind. Mhm. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen mit der Untersuchung.
Okay. Ich werde dann betäubt oder kann ich das auch ohne Betäubung machen? Also geht beides?
Es gibt tatsächlich auch Patienten, die machen es ohne Betäubung, mhm, machen es dann auch gut. Das sind oft so Patienten, die diese Untersuchung schon mal gehabt hatten. Mhm. Die kennen das dann auch. Ich frage das auch oft, hatten sie diese Untersuchung schon mal? Und wenn die mir sagen, ja, kenne ich, kein Problem, mhm, dann ja, können die das natürlich auch ohne machen. Wir zwingen ja keinen, der nicht schlafen möchte, dabei zu schlafen. Aber ich sag mal, 98% der Patienten möchten schlafen dabei. Ja. Die möchten nichts mitbekommen. Und da gibt es halt auch ein schönes Medikament, was wir dann geben. Und die Patienten sind dann sediert. Also die bekommen keine Narkose, sondern eine Sedierung. Mhm. Das heißt, sie schlafen leicht, aber doch so fest, dass sie nichts von der Untersuchung mitbekommen.
Ja. Ja, man schläft auch gut. Ich hatte das auch mal, also das ist eigentlich ganz angenehm.
Ja, die meisten Patienten sagen wirklich, toll, können Sie mir das nicht mit nach Hause geben?
Ja, ja, genau.
Nein,
genau.
Das machen wir natürlich nicht.
Ah, na gut. Okay, und mit Magenspiegelung geht auch. Also könnte ich auch ohne Betäubung machen, weil das stelle ich mir noch schwieriger vor.
Genau, kann man auch ohne Betäubung machen. Es gibt auch Patienten, die das machen, ganz locker.
Okay.
Aber auch da empfehlen wir in der Regel eigentlich immer eine Sedierung. Ja. Das ist für den Untersucher angenehmer, auch für den Patienten, weil man hat bei der Magenspiegelung immer den natürlichen Würgereiz.
Ja, ja, ne, genau.
Und den kann man auch mit Atemübung, wenn man sich gut auf die Atmung konzentriert, kann man das wegatmen so ein bisschen. Mhm. Aber in der Regel, wenn die Untersuchung ein bisschen länger dauert und der Untersucher auch je nach Indikation genauer gucken muss, dann empfehlen wir eigentlich schon auch immer eine Schlafspritze, so gesagt, okay, also eine Sedierung.
Ja, okay. Und was passiert dann? Also dann geht es mit der Untersuchung los?
Genau. Wir schließen den Patienten an den Monitor an. Mhm. Das heißt, die Vitalzeichen, Blutdruck, Sauerstoff, Sättigung und Puls werden gemessen, kontinuierlich, auch während der Untersuchung, mhm, werden kurzfristig gemessen, mhm, und somit ist der Patient die ganze Untersuchung hin natürlich überwacht. Es gibt auch, mhm, immer einen, der nur dafür zuständig ist, mhm, ein anderer ist für die Assistenz, für den Untersucher zuständig, mhm, und dann der Untersucher selbst halt, oder die Untersucherin, je nachdem.
Und dann sieht man auf dem Monitor auch, was man sozusagen im Darm oder im Magen sieht.
Ganz genau. Wenn der Darm gut vorbereitet ist und der Patient lange genug nüchtern war, dann kann man die Darmschleimhaut gut beurteilen, hm, oder die Magenschleimhaut.
Das ist eigentlich spannend.
Ja, das ist sehr spannend.
Ja.
Und deswegen ist es auch wichtig, dass der Patient halt wirklich gut das Abführmittel trinkt und gut vorbereitet ist.
Ja.
Ne? Also der letzte Stuhlgang, sage ich mal, sollte wie Kamillentee aussehen.
Ah, okay.
Ja, also alles, was flüssig ist, können wir auch noch gut absaugen. Das hat das Endoskop, also die Möglichkeit besteht.
Das kann währenddessen
immer,
kann das saugen, ja?
Genau.
Ah.
Das kann das Endoskop.
Okay.
Und alles, was aber natürlich großstückig oder dunkel ist, da können wir die Schleimhaut dann nicht mehr so gut beurteilen.
Okay. Gut. Wie lange dauert so eine Untersuchung denn?
Das kommt natürlich auf die Indikation, Intervention an. Mhm. Wenn wir eine Polypektomie machen, kann es auch schon länger dauern. In der Regel eine normale Vorsorgeuntersuchung 15 Minuten.
Ah, okay. Oh, gut.
Das ist natürlich auch je nachdem, wie erfahren der Untersucher ist. Mhm. Aber ja, 15 Minuten, 20 Minuten.
Ja.
Die Vorbereitung dauert manchmal länger als als die Untersuchung an sich.
Gut, dann bin ich fertig. Und dann?
Dann sind wir mit der Untersuchung fertig. Sie werden auch relativ schnell wach von dem Medikament. Das ist sehr schnell vom Körper abgebaut.
Mhm.
Die meisten Patienten sagen danach auch, oh, toll, ich habe so schön geschlafen.
Ja.
Manche werden auch tatsächlich erst im Aufwachraum richtig wach und denken, wann geht's denn endlich los?
Ja.
Das haben wir relativ häufig. Aber dann kommen die Patienten in den Aufwachraum,
mhm,
und werden dort nochmal von einer Pflegekraft überwacht, bis sie wieder soweit fit sind. Mhm. Wichtig ist auch natürlich vorher noch zu erfragen, dass die eine Abholung haben. Also alle Patienten, die schlafen möchten, müssen jemanden haben, der sie nach Hause bringt.
Okay, also ich darf nicht gleich losfahren, Auto fahren.
Das auf keinen Fall. Auto fahren sollte man 24 Stunden nicht. Auch keine wichtigen Verträge unterschreiben. Also kein Haus kaufen oder heiraten. Das sollte man an dem Tag vielleicht nicht mehr machen.
No risk, no fun.
Genau, aber und wichtig ist halt, dass jemand da ist, der ihn nach Hause bringt. Noch besser wäre es natürlich gerade bei älteren Leuten, dass vielleicht auch jemand, der zu Hause noch den Patienten betreuen kann. Ja.
Könnte mir denn also irgendwas noch passieren? Also was könnte noch passieren?
Also kreislaufmäßig, klar, kann es immer noch mal so ein bisschen, man hat Luft im Bauch, wobei wir jetzt nicht mehr mit Raumluft untersuchen, sondern überwiegend mit CO2. Mhm. Das ist auch gut vom Körper resorbierbar. Das heißt, die Patienten haben wenig Bauchschmerzen danach.
Ah, okay.
Man hat trotzdem so ein leichtes Blähgefühl, das kann immer sein.
Ja.
Das ist auch normal. Meistens, wenn die Patienten dann aufstehen, ein bisschen laufen und was getrunken haben, dann verdünnisiert sich das sozusagen.
Ah ja, okay. Ja, gut, klar.
Aber das sollte jetzt nicht irgendwie Unruhe bringen beim Patienten. Das ist normal.
Mhm.
Was kann noch sein? Wenn wir polypektomiert haben, können die Patienten natürlich auch bluten. Ne?
Ja.
Das kann immer zu einer Nachblutung kommen.
Okay.
Meistens, wenn wir sehen, oh, da blutet, versorgen wir die Blutung direkt natürlich, aber es kann ja immer noch mal passieren. Deswegen informieren wir die Patienten nach der Untersuchung, wenn die richtig wach sind und kurz bevor sie entlassen werden, bekommen sie immer noch mal ein Gespräch, dass sie darauf hingewiesen werden, wir haben da was abgetragen bei ihnen, es kann noch mal eventuell zu Blutungen kommen. Sollte das nicht aufhören, sollte ihnen schlecht werden, schwindelig, müssen Sie sich noch mal über die Rettungsstelle vorstellen wieder.
Aber das passiert
selten.
Okay. Ja. Okay, alles klar. Und dann kann ich aber ganz normal wieder essen?
Genau, eigentlich trinken kann man dann sofort, wenn man wieder richtig wach ist. Und essen sollte man sich natürlich jetzt nicht gleich die dicke Schweinshaxe reinhauen.
Okay.
Das ist dann natürlich auch ein bisschen belastend für den Körper.
Ja.
Also ein leichtes Frühstück oder langsam angehen.
Also irgendwelche leichten.
Wie nach dem Fasten letzten Endes.
Ja, ach so,
ne?
Genau, also da fängt man ja auch nicht an mit Maisbein.
Ja, auch jetzt so Januar, ne?
Ja, genau.
Der Fastenzeit und dann sollte man halt nicht gleich so, ist das halt zu belastend für den Körper. Aber wenn man leicht und es gut verträgt, dann kann man auch ganz normal wieder essen.
Okay. Das hört sich gut an. Jetzt gibt es ja auch so ein bisschen Erkrankungen, so wie Diabetes oder sowas. Was muss ich da vorher noch beachten? Also da hat man ja immer so seine Zeiten, wo man etwas essen muss.
Genau.
Also jetzt gerade mit den Abführmitteln.
Wichtig ist da natürlich, dass die Antidiabetika, ob es jetzt in Tablettenform oder Insulinform, das muss im Vorgespräch geklärt werden, dass die nicht genommen werden oder halt je nach Wert genommen werden. Die meisten Diabetiker haben ja jetzt so einen Sensor, ne? Da sind die schon ständiger überwacht. Das ist die moderne Medizin macht es möglich.
Ja, das stimmt.
Technik
geht
auch,
aufs iPhone oder aufs Handy.
Ja, genau. Ne? Das haben wir auch manchmal, dass die Patienten dann ihr Handy da haben und dann piepst die ganze Zeit, weil der Zuckerwert angezeigt wird. Insofern ist ja die Überwachung da auch gut.
Ja.
Das muss natürlich alles im Vorgespräch mit dem Arzt abgeklärt werden, wie die Patienten sich da verhalten sollen.
Ja, okay.
Aber in der Regel sollen die ihre Antidiabetika natürlich nicht nehmen, nicht, dass der Zucker dann so runterrauscht.
Ja, ne, dann ist man das ist völlig unterzuckert.
Ja, genau.
Ja. Okay. Ja, prima. Also ich glaube, ich habe einen guten Überblick. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, was man wissen sollte?
Vergessen.
Aber eigentlich.
Ja, wichtig ist immer so, die Patienten, die denken oft, ja, früher musste ich ja auch nicht warten und konnte gleich gehen und musste keinen haben, der abholt. Es ist aber wichtig, es geht nicht darum, dass wir die Patienten ärgern wollen, sondern dass wirklich ihre Sicherheit uns am Herzen liegt und wir sind halt verantwortlich, ne? Wir sind im Grunde danach verantwortlich, weil wir den Patienten sediert haben, dass er sicher nach Hause kommt. Deswegen machen wir das nicht auf Schikane, sondern einfach, dass er sicher ist.
Ja.
Und das sollte jeder Patient so ein bisschen verinnerlichen. Und
kann ja immer mal der Kreislauf ein bisschen runterrutschen und da fühlt man sich nicht. Nee, das ist schon durchaus sinnvoll.
Definitiv.
Ja. Frau Schnell-Pietrowski, ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns hier so gut aufgeklärt haben.
Sehr gern.
Und dann kann es losgehen.
Jo.
Danke.
Danke.
Tschüss.
Danke. Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle 2 Wochen neu.